Ja, in Ermangelung einer Flipchart haben wir eine provisorische. Und ich möchte euch eine Liebesgeschichte erzählen. Freitag war ja Valentinstag, weiß nicht, wer Blumen geschenkt bekommen hat. Und ein weiterer schöner Anlass ist, Sonja und ich haben nach 2 Jahren Abstinenz wieder neue Eheringe. Die alten waren nach über 25 Jahren derart zu klein geworden, dass wir die aufschneiden lassen mussten. Vielleicht hatte ich das auch irgendwann mal erzählt. Und dann haben wir uns ganz viel Zeit gelassen, damit die Finger wieder heile werden. Und vor 2 Wochen haben wir uns dann mit langer Anlaufzeit dann neue gegönnt. Und die Liebesgeschichte, von der ich erzähle, die ist gut dokumentiert und gibt in der Dokumentation ein paar Lücken. Es sind auch leider keine Bilder vorhanden von den beiden Personen, um die es geht. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen und habe ein paar Zeichnungen mit. Und zwar geht es um José A. Der könnte so ausgesehen haben. Ein junger Mann, an die 20, aufrichtig, geradlinig und entschlossener Typ, hat das Leben noch vor sich und der liebt seinen Gott über alles und nach seiner Einschätzung beruht das auf Gegenseitigkeit, also er fühlt sich von Gott auch sehr geliebt und kann von daher überhaupt nicht nachvollziehen, das ist ihm ein Rätsel, dass seine Landsleute diesem Gott, der sie so liebt, die kalte Schulter zeigen. Also davon ist er innerlich total gepackt und das lässt ihm keine Ruhe und er hatte auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Und er ist verheiratet mit Jomma. Jomma, die mag so ausgesehen haben. Und ihr merkt schon an den Namen, das war eine internationale Ehe. Und Jomma war auch sehr religiös, aber kommt aus einem völlig anderen kulturell-religiösen Kontext. Und wenn es nach ihr ginge, würde das überhaupt nicht gegeneinander stehen. Denn also sie war lebenslustig, sehr aufgeschlossen, sehr freiheitsliebend und in ihrer Religion geht es sehr üppig zu. Und das liebt sie, diese Üppigkeit, und das feiert sie. Und das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass rund um diese Tempel, in denen die Götter verehrt werden, die sie auch verehrt, eine ganze Industrie sich angesiedelt hat, wo man dann Statuen kaufen kann. Große Statuen für den Garten, kleine Statuen für die Reise zum Beispiel. Also Götter zu mitnehmen. Und ein anderer Bereich in diesem Tempel, von außen betrachtet, mag das wie so ein Rotlichtviertel angemutet haben. Aus ihrer Sicht war das Ausdruck der Verehrung ihrer Götter. Das waren Fruchtbarkeitsgötter. Und das spiegelte sich in einem Fruchtbarkeitskult wider. Und ja, für manch einen schwer nachvollziehbar, aber junge Mädchen, die haben dort diesen Göttern dadurch gehuldigt, dass sie ihren Körper hingegeben haben, Männern, und im Vollzug, also im sexuellen Vollzug, wurde diesen Göttern dann gehuldigt. Und der Nebeneffekt aus Sicht der jungen Frauen war dann, dass man später in der Ehe auf Fruchtbarkeit hoffen konnte. Also das war die Belohnung und in dieser Kultur ist sie groß geworden. Man ahnt schon, von außen betrachtet, das wird eine spannungsreiche Ehe. Und sowohl die Freunde und Familie von José A. Waren entsetzt, wie er sich denn mit so einer einlassen kann. Aber auch ihre Freundinnen und Freunde konnten nicht fassen, wie sie denn, mit sie so lebenslustig wie sie war, sich mit so einem einlassen konnte. Spannungen waren vorprogrammiert, aber erstmal waren sie vertraut miteinander und bekamen 3 Kinder. Vielleicht muss ich noch einschieben, also ob es eine Liebesheirat war, das muss man letztlich selber entscheiden. Zur Heirat kam es eigentlich dadurch, José A. war mit seinem Gott immer im Gespräch. Er hat vieles, was er so wahrgenommen hat, ihm immer wieder ans Herz gelegt und war umgekehrt auch offen für das, was Gott am Herzen liegt. Und irgendwann hatte er den Eindruck, er soll Jammer heiraten. Und er konnte das gar nicht fassen erst und dachte sich, er hätte sich verhört, aber dieser Eindruck verdichtete sich im Gebet und dann hat er das auch gemacht. Also so kamen sie zusammen. Ob es eine Liebeshochzeit war, muss man selber entscheiden. Aber aus dieser Ehe gingen 3 Kinder hervor. Bin ich so der große Zeichner vor dem Herrn. 3 Kinder und ich könnte den Namen aufschreiben, aber die würde man sich nicht merken können. Die sind also ziemlich krass. Auch für damalige Verhältnisse waren die krass, obwohl es damals nicht unüblich war, den eigenen Kindern besondere Namen zu geben. Kurz gesagt, die Namen, die José A. seinen 3 Kindern geben sollte, waren für seine Landsleute ein Leben lang wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass sie mit ihrer Art zu glauben, nämlich Gott die kalte Schulter zu zeigen und anderen Göttern nachzulaufen und ihrem Lebensstil auf dem Holzweg sind. Also immer wenn José A. eins seiner Kinder rief, war das für die Landsleute eine schallende Ohrfeige. So muss man sich das vorstellen. Aus heutiger Sicht, also wenn man seinen Kindern heute solche Namen geben würde, würde spätestens das Jugendamt einschreiten, aber schon beim Standesamt hätte man Mühe. So viel mal zu den Namen. So weit, so gut, aber wie alle befürchtet hatten, ging das nicht lange gut. Denn Jammer, ob es daran lag, dass sie, ja, freiheitsliebend wie sie war, dass ihr irgendwann die Decke auf den Kopf fiel, oder ob so alte Verhaltensmuster durchbrachen, sie brach aus von zu Hause immer wieder und ließ sich mit anderen Männern ein und irgendwann war sie dann ganz weg. Und José A. war mit seinen Kindern alleine und er hätte jedes Recht auf seiner Seite gehabt, sie in die Wüste zu schicken oder nach ganz strengen Statuten seiner Religion hätte er auch sogar die Möglichkeit gehabt, sie steinigen zu lassen. Davon sah er ab und auch hier war er wieder mit seinem Gott im Gespräch und auch hier hatte er erst den Eindruck, er hätte sich verhört, aber sein Gott trug ihm auf, dass er seine Frau weiter lieben soll und dass er sie nach Hause holen soll. Und wie es bei José A. auch schon öfter war, erst hatte er Mühe, das zu fassen, aber dann machte er sich das zu eigen und zog los. Und man kann sich vorstellen, wie unangenehm ihm das war, als aufrichtigen, geradlinigen Menschen in die Rotlichtviertel dieser Tempelbezirke zu gehen. Das hätte er normal einen riesen Bogen drum gemacht, um seine Frau zu suchen. Und er fand sie dann auch. Und sie war inzwischen Eigentum eines anderen Mannes, obwohl sie ja eigentlich mit ihm verheiratet war. Das heißt, er konnte sie nicht einfach nach Hause holen, sondern er musste ein Lösegeld bezahlen. Und dann konnte er sie nach Hause holen. Und zu Hause hat er sie dann ganz dringlich gebeten, dass sie doch bitte bei ihm bleibt. Und das Ende dieser Geschichte ist offen. Also ob es dann tatsächlich Liebe wurde, beiderseitig oder nicht, ist uns nicht überliefert. Soweit diese Geschichte. Und der ein oder andere wird sie vielleicht wiedererkannt haben. Ist eine biblische Geschichte. Wer hat eine Idee? Also José A., wenn man das etwas anders schreibt, dann ist das Hosea und seine Frau Gomer. Und das ist wirklich eine krasse Geschichte. Und die Überlieferer oder die Ausleger sind sich nicht so ganz einig, ob das tatsächlich so passiert ist, diese Ehe. Und die einen sagen, und das ist aber eine Minderheit, die sagen, das kann so nicht gewesen sein. Also Gott würde niemals einem seiner Propheten auftragen, eine Prostituierte zu heiraten. Die meisten Ausleger sagen, doch, das ist so passiert. Und dann gibt es aber Unterschiede, ob es sozusagen prophetische Vorausschau war, dass sie sich dann mal prostituieren wird, aber nicht als Prostituierte schon in die Ehe gegangen ist. Andere sagen, nein, sie war eine dieser Tempelprostituierten, weil das in ihrer Religion völlig natürlich war. Wie auch immer, letztlich ist das Krasse dieser Geschichte, dass es nicht nur um Hosea und Gomer geht, sondern es geht letztlich um Gott und Israel. Denn in ihrer Ehe bilden sie das ab, wie Gott seine Liebe zu Israel empfindet, nämlich er fühlt sich wie ein betrogener Ehemann. Er, der sein Volk Israel befreit hat aus Ägypten, der es über Jahre, über Jahrzehnte, Jahrhunderte treu geliebt und begleitet hat, und sein Volk wendet sich ab, geht fremden Göttern nach, geht also fremd, erwidert diese Liebe nicht, und so fühlt sich Gott wie ein betrogener Ehemann. Und das ist so krass, dass Gott, der Herr dieser Welt, der Schöpfer allen Lebens, also das ist ja auch ein starkes Gottesbild, dass der sich praktisch darstellt wie ein betrogener Ehemann, der, ja, dessen Liebe und Treue unerwidert bleibt. Und das ist für mich der erste Punkt. Und wir lesen gleich am Anfang des Buches Hosea Folgendes. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. So geht das Buch Hosea los. Und ich habe es genannt, Gottes Liebe verrückt. Und verrückt ist ja doppeldeutig, also man denkt sofort an verrückt, aber letztlich verrücken da unsere menschlichen Maßstäbe, wenn wir begreifen, was da eigentlich hintersteckt. Also wie Gottes Liebe sich darstellt aus Sicht des Buches Hosea. Und erstmal muss man ja sagen, der Auftrag an Hosea ist ja schon verrückt. Und ich könnte mir gut vorstellen, es steht da nichts drin. Also es steht nur drin, dass Hosea das dann tatsächlich macht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dem ganz mulmig wurde, als er begriff, was er da machen soll. Schwer nachvollziehbar. Stellt euch vor, man kriegt heute so einen Auftrag. Also unglaublich. Und Hosea macht das dann. Und das, was dann dahinter steckt, was er mit dieser Ehe dann abbilden soll, nämlich Gott als liebender, als eifernder, seiner Geliebten nachlaufender, betrogener Ehemann, das ist ja noch viel verrückter. Und darum geht es in dem ganzen Buch Hosea, 14 Kapitel, die genau diese Ehe als Aufhänger haben, aber im Grunde geht es dann in den ganzen Reden des Hoseas darum, dass Gott das sehr schmerzt, dass er sein Volk liebt, aber diese Liebe nicht erwidert wird. Diese Liebe, von der da die Rede ist, im Hebräischen steht dort das Wort Hesed. Und das ist, also man spricht ja schnell von Liebe, aber die Qualität, die hinter dieser Hesed-Liebe steckt, die geht über das hinaus, was menschliche Liebe zu leisten in der Lage ist. Es ist nicht nur Emotion oder Schmetterlinge im Bauch, sondern da steckt ganz viel Treue, ganz viel Wertschätzung und es ist eine tatkräftige Liebe, die auch, sag mal, das aushält, dass sie nicht erwidert wird und die geduldig und treu ist. Also lauter Qualitätsmerkmale einer Liebe, man könnte sagen, wie es in einem Lied auch heißt, eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Also das steckt alles in diesem Wort drin, wenn in dem Buch Hosea von Gottes Liebe gesprochen wird. Und unser Thema des Gottesdienstes heute heißt ja Wertschöpfung. Und die unterschwellige Frage für uns ist ja immer, woraus beziehen wir eigentlich unseren Wert? Also was lässt uns als wertvoll empfinden, dass wir wirklich uns als wertvolle Menschen empfinden. Vor allem, wenn man berücksichtigt, welche Kräfte und Gedanken und Verhaltensweisen es gibt, die dazu führen, dass man sich als wertlos empfindet. Bei den Israeliten war es offensichtlich so, dass sie sich gegenüber den Nachbarvölkern immer so ein bisschen unterlegen fühlten. Irgendwann wollten sie auch einen König haben, denn alle anderen großen Völker hatten ja auch einen König. Und Gott ermahnt sie dringlich, dass sie, wenn sie das wirklich durchziehen, dass ihnen das nicht gut tun wird. Und letztlich machen sie das dann. Und damit, man kann nicht sagen, damit fängt das Problem an. Aber wenn man die Bücher in der Bibel dann liest, die dann dokumentieren, wie diese Könige sich aufgeführt haben, gibt es eigentlich nur wenig Könige, die in dem Sinn gehandelt haben, wie Gott das gefallen hat. Oder denken wir an den Einzug der Israeliten ins gelobte Land, als sie dann feststellten, in dem Land leben Riesen. Und zu welchen Ängsten das dann geführt hat, sodass sie gar nicht erst wieder rein wollten. Also man hat so durchgehend das Gefühl, sie fühlen sich so ein bisschen unterlegen. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, warum sie diese wertsetzende Liebe Gottes für sich nie so richtig begreifen und ja, sich gefallen lassen wollten. Oder auch die Bündnispolitik. Ein ganz großer Punkt im Buch Hosea, dass Gott durch Hosea den Israeliten ankreidet, dass sie sich alle möglichen Bündnispartner suchen, aber sich letztlich nicht auf Gott verlassen. Also Gottes Liebe verrückt unsere Wertmaßstäbe und die Frage ist, mit wem identifizieren wir uns? Mit Hosea, diesem aufrichtigen, geradlinigen, entschlossenen Israeliten oder mit Jomer, die dann Reis ausnimmt und anderen Männern nachläuft und im übertragenen Sinne, wo finden wir uns wieder in den Andeutungen? Vertrauen wir Gott von ganzem Herzen und können das fassen, dass er uns liebt und erwidern diese Liebe? Oder sind bei uns ganz andere Götzen auf dem Thron und Gott spielt nicht die Nummer eins? Das ist ja die unterschwellige Frage. Also Gottes Liebe verrückt, Gottes Liebe schmerzt ihn auch. Wir lesen, der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn der Herr liebt die Kinder Israels noch immer, obwohl sie andere Götter verehren und Rosinenkuchen lieben. So steht das da, wörtlich. Die Israeliten lieben Rosinenkuchen und das scheint ein Problem gewesen zu sein. Also auch erstmal schwer nachvollziehbar, was dahinter steckt. Aber letztlich spielt das auf den Tempelopferkult an, in diesen Tempeln, wo den Fruchtbarkeitsgöttern Astarte und Baal gehuldigt wird. Und das spezielle Brot, was dann dazu genutzt wird, das ist eben Rosinenbrot. Aber vielleicht ist das ja auch ein Sinnbild für uns. Vielleicht ist es bei uns ja nicht so, dass wir anderen Göttern nachlaufen, obwohl wir uns von diesen Geschichten her ja fragen lassen dürfen, wer oder was in unserem Leben eigentlich auf dem Thron sitzt. Der Tanz ums goldene Kalb ist ja bis heute eine brandaktuelle Metapher. Also auch in Zeitungen liest man immer wieder von dem Tanz ums goldene Kalb, da wo Menschen offensichtlich bis heute immer wieder übertreiben, in dem, wie sie mit Dingen umgehen. Aber die Rosinen, wo geht es mir tatsächlich um Gott selbst, um seine Liebe, um seine Nähe, um seiner Selbstwillen? Oder geht es mir manchmal eigentlich nur um seine Segnungen? Also liebe ich Gott um seiner Selbstwillen oder liebe ich Gott, weil ich seine Segnungen brauche, dass er mir Kraft gibt, dass er mir durchs Leben hilft? Picken wir uns sozusagen die Rosinen raus in unserer Gottesbeziehung oder lieben wir Gott um seiner selbst willen? Das ist aus dem Buch Hosea gesehen die Schlüsselfrage. Also welche Qualität hat unsere Liebe zu Gott und wie sehr vertrauen wir auch darauf, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt. Das ist ja, hat eine Wechselwirkung. Vielleicht sitzen unsere leistungsgeprägten Wertmaßstäbe so tief in uns, dass wir innerlich denken, Gott liebt mich, wenn ich dies oder jenes tue, wenn ich mich so oder so verhalte. Also wieder die Frage, glaube ich an die bedingungslose Liebe Gottes und lasse sie mir gefallen? Oder bin ich so tief geprägt von unserem Wert, von unserem leistungsorientierten Denken, gerade auch in Deutschland, dass das noch viel stärkeres Gewicht hat und dass das immer wieder auch mein Verständnis von Gottes Liebe überlagert. Ich habe in meinem Urlaub zwei Bücher gelesen, eins von Peter Scacero, der das Buch mal geschrieben hat, Glaubensriesen und Seelenzwerge. Und das war so ein Buch über Leitung, was ich gelesen habe. Und in diesem Buch schreibt er ganz viel auch von seiner Gemeinde, von seiner Gemeindearbeit als Pastor. Und er hat dann erzählt in diesem Buch, dass es in seiner Gemeinde, dass sich der Spruch etabliert hat, du magst Jesus in deinem Herzen haben, aber Opa steckt dir tief in den Knochen. Du magst Jesus im Herzen haben, aber Opa steckt dir tief in den Knochen. Und das hat er selber so erlebt. Er hat italienische Wurzeln und hat dann beschrieben, wie sich diese Wurzeln immer wieder überlagert haben auf seine Art zu arbeiten, auf seine Art zu glauben. Und er hat das so beschrieben, er hat das auch bei seinen Gemeindeleuten erlebt. Ja, sie hatten Jesus im Herzen, aber die Verhaltensmuster, die Art und Weise zu denken, die inneren Antreiber, alles, was unsere Genetik, unsere Herkunft mit sich bringt, hat eben auch ein starkes Gewicht. Und die Frage ist immer, ist sozusagen der Herr Jesus der Herr in meinem Haus oder sind ganz andere Dinge viel stärker, die dann dazu führen, dass ich Dinge mache, die nichts mit dem zu tun haben, was ich glaube. Und das kann man bei der Frage nach unserem Wert eben auch immer wieder fragen. Woran mache ich meinen Wert fest? Reicht mir das, dass ich von Gott geliebt bin? Ist das sozusagen die tiefste Quelle meiner Wertschöpfung? Oder sind es ganz andere Dinge, die ich immer wieder brauche? Likes in den sozialen Medien ist ja zum Beispiel eine neuere Form, wie man sich auch immer wieder Wert schöpfen kann. Oder dass man Dinge macht um des Applauses willen, aber nicht um der Sache willen. Könnte auch so ein Muster sein, wo mein Wert nicht aus dem schöpft, wer ich vor Gott bin, sondern aus ganz anderen Quellen. Gott liebt uns und es schmerzt ihn sehr, wenn wir unseren Wert nicht aus seiner Nähe schöpfen. Wenn ich mich in meinem Inneren zutiefst wertlos fühle, dann brauche ich Bestätigung und Wertschätzung im Übermaß durch ganz andere Kanäle, zum Beispiel durch Arbeit, dass ich da kein Ende finde, weil ich mich über die Arbeit definiere oder über das, was ich dort leiste. Oder auch über Beziehungen. Das schien ja bei Gomer so ein bisschen das Problem zu sein, dass sie aus Beziehungen ihren Wert schöpfte und nicht aus einer lebendigen Beziehung zu Gott. Also es gibt viele Quellen, aus denen wir Wert schöpfen können und es tut Gott weh, wenn wir unseren Wert nicht aus der Nähe zu ihm, aus seiner Liebe schöpfen. Und das dritte und letzte, Gottes Liebe setzt in Wert. Für mich ist Gottes Liebe, das ist diese ganz andere Qualität, eben keine wertschätzende Liebe, obwohl wir uns wertgeschätzt fühlen. Aber wertschätzend heißt ja, ich schätze den Wert an dem ab, was der andere für mich darstellt. Aber Gottes Liebe ist wertsetzend. Er setzt den Wert dadurch, dass er mich liebt. Das ist für mich ein himmelhoher Unterschied in der Qualität seiner Liebe. Und das macht sich fest, oder kann ich gut festmachen an dem, was uns das Buch Hosea erzählt. Da heißt es, da kaufte ich meine Frau für 15 Silbermünzen und 250 Kilogramm Gerste zurück. Also so viel war der damalige Wert von Gomer, von seiner Frau. Das ist das Lösegeld, das Hosea bezahlt. Und für mich ist das letztlich ein Vorabbild dessen, was wir in Jesus an Liebe erleben. Jede der Jesus-Geschichten atmet diese verrückte, in Anführungsstrichen, Liebe Gottes. Und ich ziehe hinzu einen Vers aus dem Neuen Testament. Im ersten Petrusbrief finde ich, das ist eine schöne Anknüpfung an das, was wir bei Hosea lesen. Da heißt es: Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold oder Gerste, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Also das, was Hosea da macht, ist im Grunde schon so eine Art Vorabbild dessen, wie Gott seine Liebe zu seinen Leuten dann in Christus zeigt. Und das Kreuz von Jesus, das zeigt uns letztlich zweierlei. Einmal, so schwer wiegt unsere Sünde, unsere Verweigerung, uns täglich Gottes Liebe gefallen zu lassen. Und zum Zweiten, so verrückt, so tief, so leidenschaftlich liebt uns Gott. Beides wird in dem Kreuz Jesu deutlich. Dass er uns, so wie Hosea seiner Frau, nachgeht und sucht und alles daran setzt, uns immer wieder zu sich zu holen, uns immer wieder in die Arme zu schließen, so wie es Jesus in dem Gleichnis von dem Vater und den beiden verlorenen Söhnen zeigt, uns freikauft mit einer Lösegeldsumme, die alle Lösegeldsummen, die der Transfermarkt im Fußball oder wo auch immer im Grunde bei weitem sprengt. Also das zeigt, wie sehr uns Gott liebt. Und in Christus sind wir Kinder Gottes und damit Königskinder. Und ich finde, etwas Schöneres kann es dafür, woraus wir unseren Wert schöpfen, gar nicht geben. Also diese Tatsache, dass wir da, wo wir mit Jesus leben, Kinder Gottes sind. Und das kann dann auch heilende Wirkung haben in unserem Selbstwertempfinden, in unserem Selbstkonzept und kann das, was da vielleicht auch nicht gut ist. Es gibt ja auch so selbstabwertende Mechanismen, wenn wir diese Liebe Gottes immer ja, tief in uns aufsaugen, kann das auch dazu führen, dass das ausheilt, was in uns da auch vielleicht verletzt ist. Zum Schluss Wertschätzung praktisch. Ein paar Gedanken zum Nachdenken. Und da habe ich mich inspirieren lassen von Martin Schleske, diesen Geigenbauer, der ja auch sehr tiefe Erfahrungen gemacht hat mit Gottes Liebe. Und der sagt mal, also die Frage ist, wie gehe ich mit Gedanken und mit Gedanken um, die mich selbst entwerten. Und er sagte mal, wir dürfen Reue nicht mit Selbstentwertung verwechseln. Selbstentwertung nimmt uns die Würde. Sie ist ein Seelengift. Aber es gibt eine Reue der Liebe. Sie ist eine Gotteskraft. Das ist in seinem Buch Herztöne, da geht es um Umkehr. Was bedeutet Umkehr eigentlich für uns Menschen, wenn wir zu Gott umkehren? Das Anliegen, was das Buch Hosea ja vom ersten Satz bis zum letzten atmet. Und er schreibt weiter, wenn die Heiligen Schriften von Sünde sprechen und den Menschen zur Umkehr führen, geht es ihnen nicht darum, ihn als Sünder zu entwerten, sondern ihn als Liebenden zu stärken. Ich weiß, dass das provozierende Sätze sind, wenn man das vielleicht so tief in sich aufgesaugt hat, was Sünde bedeutet, aber ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Klang. Gerade für Menschen, die darunter leiden, dass sie sich in Gedanken immer wieder selbst entwerten. Das zu begreifen, Umkehr zu Gott, hat nichts mit Selbstentwertung zu tun, sondern ich bekomme ja dadurch erst gerade meinen Wert zugesprochen, dass ich in der Nachfolge Jesu ein Kind Gottes werde. Und er schreibt dann, das eine macht nieder, das andere richtet auf. Das eine stößt in den Abgrund, das andere zeigt einen Weg. Diese Sätze mal zum Schluss, zum Nachdenken. Vielleicht kommen wir dann mittags darüber noch ins Gespräch. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken für dein Wort, das so lebendig ist, aber auch so herausfordernd. Und du siehst, wo uns das trifft, wo wir uns wiederfinden in dieser Geschichte von Hosea und Gomer, wo wir uns wiederfinden in dieser Geschichte des Volkes Israel mit dir und wo uns das herausfordert, wo es uns vielleicht auch in Frage stellt in der Art und Weise, wie wir mit dir unterwegs sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir, ja, dass es uns gelingt, unseren Wert aus deiner Nähe zu schöpfen, aus deinem aufbauenden, aus deinem ja, zusprechenden Wort, das ja eine Kraft in sich trägt, die ja bis heute wirkt und die du uns jeden Tag bereithältst. Und ich danke dir, Jesus, für das, was du am Kreuz für uns erlitten hast. Und dass das im Grunde ja Ausdruck dessen ist, wie sehr du uns liebst. Und wie schwer auch das wiegt, was in unserem Leben immer wieder sich zwischen dir und uns stellt. Hilf uns wahrzunehmen, wo uns Dinge daran hindern, dir ganz und gar nachzufolgen. Uns deine Liebe ganz und gar gefallen zu lassen und dich ja auch von ganzem Herzen zu lieben. Du siehst die Dinge, die bei uns vielleicht den ersten Platz auf unserem Lebensthron einnehmen. Und wenn das so ist, hilf uns zu erkennen, wie es uns gelingt, dass du die Nummer eins bist in unserem Leben. Und dass wir wirklich ja dann auch nichts unversucht lassen, dass das auch so bleibt in unserem Leben. Ich danke dir für diese Einladung, für diesen Zuspruch und für diese Herausforderung und bitte dich, dass du uns hilfst, ja das zu fassen. Und wollen dich auch bitten, dass du uns in der kommenden Woche mit wachen Augen durchs Leben gehen lässt und uns zeigst, ja, wem wir vielleicht auch Wertschätzung entgegenbringen können, ganz praktisch, durch einen aufmunternden Satz, durch ein Kompliment, was auch immer. Danke, dass wir ja auch von solchen kleinen Wertschätzungen im Alltag leben und danke, dass deine Liebe wertsetzend und damit auch wertschätzend ist. Amen.